NDR Info. Echo des Tages.
Willkommen zu unserer Tageszusammenfassung. Am Mikrofon begrüßt Sie Wolfgang Müller. Jetzt ist bei den Koalitionsverhandlungen in Berlin doch etwas Vorzeigbares herausgekommen. Eine geplante Frauenquote für die Aufsichtsräte von Unternehmen. Ist das ein großer Schritt oder ist es eher von symbolischer Bedeutung? Dazu in dieser Sendung Bericht und Kommentar. Im Bundestag ging es heute hoch her bei der Debatte über die Abhöraktivitäten der USA. In dieser Sendung alle wichtigen Stimmen dazu und auch alles Neue darüber, dass amerikanische Dienste auch an deutschen Flughäfen mitkontrollieren. Außerdem berichten wir über den Stand der Hilfsmaßnahmen auf den Philippinen, über die riskante Umlagerung von Brennstäben im Atomkraftwerk Fukushima und über die Lage nach einem Ölunfall im Nordwesten von Niedersachsen. Bei den Koalitionsverhandlungen zwischen Union und SPD knirscht es weiterhin heftig. Aber ein paar Zwischenergebnisse gibt es jetzt doch, unter anderem zum Thema Frauenquote. Dietmar Riemer bringt uns auf den aktuellen Stand.
Der SPD-Parteitag in Leipzig und seine harte Tonlage ist mittlerweile in Berlin auch beim Verhandlungspartner CDU-CSU aufmerksam registriert worden. Und am heutigen Montag kommentierten in der Union einige Verhandlungsführer mit einer Mischung aus Spott und Verärgerung, was da zu hören war. Sowas zum Beispiel.
Jetzt müsst ihr liefern, liebe Leute von der Union.
Wir müssen überhaupt nicht liefern.
Liebe Genossinnen und Genossen, die CDU ist kein Lieferservice und die SPD muss aufhören, ständig Bestellungen abzugeben.
Wenn es ein Service wäre, wäre es einfach, aber es sind eben Koalitionsverhandlungen.
Und die sind eben schon deshalb nicht einfach, weil hier drei zusammenkommen müssen, die sich vorher nicht verabredet hatten. Jedenfalls vor der Wahl nicht. Die SPD blinkt nach links, verhandelt nach rechts, stellt harte Forderungen an allen Fronten. Also dieser Montag ist schon etwas grau geraten. Die mürrische Phase der Koalitionsverhandlungen, wie Thomas de Maizière diesen Zustand letzte Woche mal beschrieb. Sogar mit Neuwahlen droht jetzt eine Richtung SPD, wenn es vorne und vor allem hinten nicht klappt und der Koalitionsvertrag einfach nicht zustande kommen will.
Wir können nicht das Wahlergebnis auf den Kopf stellen. Das dürfte ja wohl eindeutig sein. Wir wollen die große Koalition, wir sind bereit zu Kompromissen, aber wir sind nicht bereit, unsere Markenkerne dafür zu opfern.
Grummelt der Mann aus München und kündigte heute an, dass sein Generalsekretär Dobrindt auf jeden Fall Bundesminister wird. Das sei zwangsläufig. Und die Verhandlungen selbst? Nun ja, ein bisschen was konnte erreicht werden. Zum Beispiel bei der Frauenquote in Aufsichtsräten.
Wir wollten eine verbindliche Quote in Aufsichtsräten und Vorständen. Aber allerdings schon in dieser Legislaturperiode und die CDU erst 2020. Und uns war es wichtig, zügig einzusteigen mit einer echten Quote von 30% für Aufsichtsräte und haben deshalb den Kompromiss angeboten, in Vorständen zunächst mit verbindlichen Zielquoten zu arbeiten.
Und zwar bis 2016 verteidigt Manuela Schwesig, SPD, den Kompromiss. Ein bisschen was ging auch beim Thema Familienpolitik. Für junge Eltern kommt wahrscheinlich das Elterngeld Plus. Danach können Eltern, die in Teilzeit arbeiten, Elterngeld bis zu 28 Monate nach der Geburt des Kindes beziehen. Zudem ist noch geplant, einen Partnerschaftsbonus einzuführen, wenn dann beide Elternteile ihre Arbeitszeit auf 25 bis 30 Stunden reduzieren, wird das Elterngeld um 10% erhöht. Wie immer steht aber auch diese Geschichte erstmal auf dem Wunschzettel unter F wie Finanzierungsvorbehalt. Es bleibt noch viel zu tun bis Ende November.
Wir müssen uns verständigen im Bereich Arbeit und Soziales und Familie über Entgeltgleichheit zwischen Männern und Frauen. Wir müssen uns im Bereich Arbeit und Soziales über die Einschränkung von Leiharbeit verständigen. Wir müssen uns über offene Rentenfragen verständigen.
Und über Maut und Mindestlohn. Bei Mindestlohn stehen angeblich 8,50 schon so gut wie fest, aber stufenweise. Und über die künftige Höhe eines Mindestlohns soll dann jeweils eine gemischte Kommission aus Arbeitgebern und Gewerkschaften verhandeln. Ob es regionale Unterschiede geben wird beim Mindestlohn, ist noch offen. Jedenfalls für die Union.
Nach wie vor also ein Fingerhakeln in vielen Bereichen bei den Koalitionsgesprächen in Berlin. Immerhin, eines ist vereinbart, eine Frauenquote für die Aufsichtsräte von großen Unternehmen. Ist das der Einstieg in eine deutlich stärkere Vertretung von Frauen in Spitzenpositionen der Wirtschaft? Hören Sie dazu unseren heutigen Kommentar im Echo des Tages von Verena Gonsch.
Und sie bewegt sich doch. Wer hätte das Anfang des Jahres von der CDU und vor allem von der CSU gedacht? Noch im April fühlte sich der konservative Wirtschaftsflügel überfordert, als die feste Frauenquote nur ins Wahlprogramm aufgenommen werden sollte. Die Rede war damals vom fernen Jahr 2020. Dass die SPD den möglichen Koalitionspartner jetzt auf 2016 heruntergehandelt hat, ist ein großer Erfolg in der Sache und darüber hinaus ein Signal, dass die SPD wunderbar ihrer Klientel verkaufen kann. Es ist aber auch ein Erfolg auf europäischer Ebene, denn auch einige europäische Nachbarländer haben die Frauenquote in Aufsichtsräten auf 2016 datiert. Jetzt kann die EU in diesem Punkt an einem Strang ziehen. Natürlich lässt sich trefflich streiten, ob 30% nicht zu wenig sind, ob eine Quote für Aufsichtsräte viel bringt und ob es nicht viel sinnvoller wäre, auch eine für Vorstände festzulegen. Die Kritiker können natürlich wieder einwenden, dass Quoten auch nicht helfen, wenn es keine geeigneten Frauen gibt und dass viele Frauen Quoten gar nicht wollen, weil ja nur die Leistung zählt. Die Argumente sind so alt wie die Debatte darum. Fakt ist aber leider, in den DAX-Vorständen lassen sich die Frauen an einer Hand abzählen. In Deutschlands Großunternehmen sind es gerade mal 11%. Tja, und sogar die rot-grüne Landesregierung in Niedersachsen schickt 2 Männer in den VW-Aufsichtsrat, obwohl es anders im Koalitionsvertrag steht. Bei Europas größtem Autobauer sitzen jetzt 3 Frauen, darunter die Ehefrau von Ferdinand Pirch, 17 Männern gegenüber. Und leider haben sich die Frauenforscher längst von der Gewissheit verabschiedet, dass die Zeit schon alle Probleme lösen wird. Nein, es ist nicht so. Nur weil Frauen das bessere Abitur machen und die besseren Studienabschlüsse haben, landen sie nicht automatisch im Vorstand. Dazwischen gibt es noch all die Hindernisse, wie die gläserne Decke, fehlende Vereinbarkeit von Kind und Karriere, alte tradierte Rollenmuster und die Netzwerke der sogenannten Good Old Boys. Warum versuchen wir es nicht einfach mit der Quote für Aufsichtsräte? Ich glaube, sie hilft. Sie wird den Unternehmen deutlich machen, dass Frauenförderung nicht bei der ersten Abteilungsleitung endet und es wird sich keiner mehr auch nicht in den konservativsten Branchen hinstellen können und erklären, dass Kinder und Karriere nicht zusammenpassen. Hinzu kommt der Führungskräftemangel, der die Betriebe unter Druck setzt. In Norwegen hat die Quote geholfen. Aufsichtsräte dort sind jetzt gemischte Teams und die funktionieren ja bekanntlich deutlich besser als rein weibliche oder männliche. Wie Christine Lagarde, die IWF-Chefin und eine der mächtigsten Frauen der Welt, es nach der Finanzkrise so schön gesagt hat, mit ein bisschen mehr Lehman Sisters wäre es mit den Lehman Brothers nicht so weit gekommen.
Ein Kommentar von Verena Gonsch im Echo des Tages von NDR Info und WDR 5. Das Ausspähen deutscher Bürger und auch der Regierung durch amerikanische und britische Dienste, dieses Thema wird hierzulande seit Monaten intensiv diskutiert. Zugleich wird darüber gestritten, ob Edward Snowden, dem ein Großteil der Enthüllungen zu verdanken ist, in Deutschland Asyl bekommen könnte und sollte. All diese Fragen waren heute Thema einer Sondersitzung des Bundestages. Georg Schwarte hat sie verfolgt.
Die Kanzlerin, sie guckte am Nachmittag recht sparsam, als ausgerechnet Christian Ströble, der Mann, der Edward Snowden in Moskau besuchte, sich direkt an Angela Merkel wandte.
Ich habe mal eine Frage, Frau Bundeskanzlerin. Haben Sie mal darüber nachgedacht, sich bei Edward Snowden zu bedanken?
Offenbar nicht. Merkel jedenfalls schwieg. Als der Bundestag heute die NSA-Abhöraffäre debattierte, ihre Sicht der Dinge, hatte sie zuvor in ihrer Regierungserklärung rechtschaffen kurz erläutert.
Die Vorwürfe sind gravierend. Sie müssen aufgeklärt werden. Und wichtiger noch, für die Zukunft muss neues Vertrauen aufgebaut werden.
Ja, das Vertrauen, davon war heute viel die Rede. Auch der zuständige Innenminister Friedrich, geschäftsführend im Amt, sprach davon, kritisierte sogar tapfer die mangelnde amerikanische Informationspolitik.
Das gilt im Übrigen auch für die Vorwürfe, die in den Raum gestellt sind, was die angebliche Abhöraktion gegen das Handy der Frau Bundeskanzlerin angeht.
Angeblich brüllte es ihm da von der Opposition entgegen und Gregor Gysi, den neuen Oppositionsführer, hielt es kaum mehr auf seinem Stühlchen. Jenem Innenminister jedenfalls attestierte Gysi später devotes Nichthandeln gegenüber Amerika. Nichts habe er aufgeklärt, was hindere die Regierung eigentlich, US-Spione aus der US-Botschaft in Berlin zur Persona non grata zu erklären, schäumte Gysi.
Was Sie machen, ist Duckmäusertum. Das kenne ich seit Jahrzehnten. Ich bin es sowas von leid. Haben Sie endlich mal den Mumm? Ja, ist doch nicht zu fassen, ist doch das. Haben Sie endlich mal den Mumm?
Den Mumm zu handeln. Erste Forderung. Edward Snowden müsse in Deutschland nicht nur Aussagen, sondern Schutz erhalten.
Deutschland ist erst dann souverän, wenn es Herrn Snowden anhört, schützt, ihm Asyl gewährt und seinen sicheren Aufenthalt organisiert. Dann ist Deutschland souverän. Vorher nicht.
Die Bundesregierung will nicht und Frank-Walter Steinmeier, SPD-Fraktionschef, saß da ein bisschen zwischen Baum und Borke, zwischen noch Opposition und bald vielleicht Koalition. Aber auch er mahnte Friedrich, gleichberechtigte Partnerschaft mit den USA falle nicht vom Himmel. Banalisieren von ungeheuerlichen Vorgängen nütze niemandem.
Ich habe nun verdammt keine Freude an diesem transatlantischen Streit, ganz im Gegenteil. Alle Versuche diesseits und jenseits des Atlantiks, die es gegeben hat, das Geschehene zu banalisieren, zum Kavaliersdelikt herunterzuspielen, das kann und das dürfen wir nicht akzeptieren, liebe Kolleginnen und Kollegen.
Der Innenminister jedenfalls sprach weiter von der gemeinsamen Wertegemeinschaft, forderte eine digitale Grundrechtscharta und beteuerte, man habe die Spionageabwehr verbessert. Höhnisches Gelächter übertönte den zarten Beifall der Union und Gregor Gysi hatte dann noch eine Idee.
Aufgrund der Veränderungen, die wir erlebt haben, schlage ich vor, Edward Snowden den Friedensnobelpreis zu verleihen. Er hat ihn verdient. Ja, ich sage Ihnen, er hat ihn verdient.
Immerhin, der Dekan der Philosophischen Fakultät der Uni Rostock hatte Snowden gerade erst für die Ehrendoktorwürde vorgeschlagen und vor der Bundestags-Sondersitzung drückten mehrere Bürgerrechtsorganisationen den Fraktionschefs 167.000 Unterschriften in die Hand. Die Botschaft: Schutz für Snowden in Deutschland. Die Kanzlerin schwieg zu all dem. Der Name Snowden kam ihr heute nicht über die Lippen.
Georg Schwarte aus Berlin. Und fast täglich kommen ja zu diesem Thema neue, irritierende Erkenntnisse hinzu, insbesondere durch das große Rechercheprojekt von NDR und Süddeutscher Zeitung mit der Überschrift Der geheime Krieg. Die neuesten Informationen beziehen sich jetzt auf die Beteiligung amerikanischer Dienste an den Kontrollen an deutschen Flughäfen. Informationen von Benedikt Strunz.
Der Flughafen Frankfurt am Main. Seit 2007 haben hier auch Beamte des amerikanischen Heimatschutzministeriums ein eigenes Büro. Ihre Aufgabe, sie durchsuchen Passagierlisten von Flügen, die in die USA gehen. Taucht darauf eine verdächtige Person auf, raten sie der jeweiligen Fluglinie, die betreffende Person nicht mitzunehmen. Faktisch kommt das einem Flugverbot gleich. Das sei ein massiver Eingriff in die Reisefreiheit, empört sich deshalb Jan Korte, der für die Linke im Bundestag sitzt.
Auch dem muss logischerweise nachgegangen werden. Es muss dafür Abkommen geben. Das, finde ich, müssen wir jetzt auch herausfinden im Parlament. Was sind denn eigentlich dort die Vereinbarungen? Was ist der Inhalt? Was sind vor allem auch die Kompetenzen? Beispielsweise ganz praktisch bei Personenkontrollen und anderes.
Unterstützung bekommt Korte von der SPD. Deren innenpolitischer Sprecher Hartmann kritisiert nicht zuletzt, dass amerikanische Zöllner Passagierlisten in Frankfurt durchleuchten und darin nach verdächtigen Reisemustern suchen. Deshalb müsse eins sichergestellt werden.
Auf deutschem Boden gilt deutsches Recht und die Zuständigkeit deutscher Sicherheitsbehörden.
Die Ergebnisse des Rechercheprojekts Geheimer Krieg waren denn auch in der Bundestagsdebatte zur NSA-Abhöraffäre Thema. Der parlamentarische Geschäftsführer der Sozialdemokraten Oppermann kritisiert die Bundesregierung wegen ihrer Zusammenarbeit mit der Firma CSC. NDR und Süddeutsche Zeitung hatten berichtet, dass deutsche CSC-Tochterunternehmen im Bundesauftrag unter anderem an der Einführung des elektronischen Personalausweises mitgearbeitet haben, sowie an anderen sicherheitsrelevanten Projekten. Gleichzeitig hat CSC auch für die amerikanischen Geheimdienste NSA und CIA gearbeitet.
Wenn es zutreffen sollte, dass die CSC Teil jenes nachrichtendienstlich-industriellen Komplexes ist, dann müssen wir uns heute fragen, ob wir etwas falsch machen, wenn wir solche Unternehmen daran beteiligen, Staatstrojaner zu testen oder die verschlüsselte Kommunikation in Regierungsnetzen zu entwickeln.
Die Bundesregierung sieht das offenbar anders. Eine Sprecherin des Innenministeriums erklärte heute in Berlin noch einmal, dass es keine Hinweise gäbe, dass CSC kritische Daten an die USA weitergegeben habe. Auch sehe das Ministerium keinen Grund, die Kooperation zu beenden. Eine mögliche Verletzung deutscher Hoheitsrechte durch US-Beamte sieht das Kabinett Merkel offenbar ebenfalls nicht. Zu dem Bericht, wonach im Jahr 2008 ein estnischer Hacker von Agenten des US Secret Service auf dem Frankfurter Flughafen festgenommen wurde, ohne dass ein Haftbefehl vorgelegen hätte, stellte Regierungssprecher Seibert fest:
Wenn es freiheitsbeschränkende Maßnahmen gibt, dann erfolgen die ausschließlich nach deutschem Recht auf Grundlage der entsprechenden nationalen Befugnisnormen.
Außerdem sei die Bundesregierung froh über die Zusammenarbeit, diene sie doch der inneren Sicherheit Deutschlands.
Die Hilfen nach dem verheerenden Taifun auf den Philippinen sind zunächst mal schleppend angelaufen, inzwischen aber scheinen die Hilfsmaßnahmen zu greifen. Einen Beitrag dazu haben auch die ausländischen Helfer geleistet. Die ersten unter ihnen, Teilnehmer der Aktion Deutschland hilft, sind jetzt nach Deutschland zurückgekehrt. Ihre Eindrücke und Einschätzungen fasst Franziska Fiedler zusammen.
Die Eindrücke lassen Moritz Wohlraab und Markus Moke nicht los. Seit etwa 24 Stunden sind sie zurück in Deutschland. In Gedanken sind sie noch immer auf den Philippinen. Auch wenn er schon in einigen Katastrophengebieten gearbeitet hat, war Moritz Wohlraab vom Aktionsbündnis Deutschland hilft bei seiner Ankunft auf der Insel Cebu schockiert.
Sehr hängen geblieben sind bei mir auf jeden Fall die Bilder der wirklich hunderten Kinder, die am Straßenrand stehen und Schilder in ihren Händen halten, auf denen steht Help Us oder We Need Food.
Eine Woche lang haben Wohlraab und Moke die Hilfsorganisationen auf den Philippinen unterstützt. Jeden Schritt haben sie dokumentiert, um den Spendern in Deutschland zu zeigen, wie deren Hilfe bei den Opfern ankommt. Noch immer ist die Lage in vielen Ortschaften katastrophal. Es fehlt an allem.
Die meisten dieser Menschen haben sich in Notbehausungen letztlich auf ihren Trümmern eingerichtet. Sie haben so Wellblech zum Beispiel genommen und haben sich da ein notdürftiges Dach gemacht. Und mit all jenen, mit denen wir gesprochen haben, war immer Wasser, also Trinkwasser und Nahrungsmittel, das, was sie jetzt schnellstmöglich brauchen.
Nur langsam kommt die Hilfe aus dem Ausland an. Viele Straßen sind immer noch verwüstet. Strommasten, Bäume, Dächer, all das versperrt den Weg in die Krisenregionen. Dabei tun auch die Einheimischen selbst alles, um das Chaos irgendwie in den Griff zu bekommen, erzählt Markus Moke.
Die Menschen haben teilweise mit der eigenen Händekraft ganze Strommasten weggezogen und haben die auch mit Seilsystemen wieder aufgebaut, um diese Strommasten wieder halbwegs in der Erde zu verankern.
Von einigen Regionen weiß man auch rund 10 Tage nach dem Sturm noch nicht, in welchem Zustand sie sich befinden. Manche Dörfer sind noch immer ohne Strom und von der Außenwelt abgeschnitten. Und hinzu kommt, die Wege auf den Philippinen sind weit. Von der Hauptstadt Manila im Norden der Inselgruppe bis nach Cebu City im Süden sind es mehr als 1000 Kilometer inklusive mehrerer Stunden Fahrt mit der Fähre. Das macht die Arbeit für die Hilfsorganisationen nicht leichter.
Das ist natürlich, was eine Katastrophe ausmacht. Man hat zuerst keinen Überblick. Es sind punktuell einige Regionen dermaßen zerstört, dass man sich das Ausmaß kaum vor Augen führen kann. Andere Regionen hingegen sind wie unberührt von dem Sturm geblieben.
Die Aktion Deutschland hilft versucht, die Lage vor Ort zu koordinieren. Sie sammelt Spenden und verteilt diese an die verschiedenen Hilfsorganisationen, so zum Beispiel an World Vision, Johanniter oder Malteser.
Fukushima, das havarierte Atomkraftwerk in Japan, ist weitgehend aus den Schlagzeilen verschwunden. Leider heißt das nicht, dass die Gefahren, die von dem dort vorhandenen hochradioaktiven Material ausgehen, dass die sich ebenfalls in Wohlgefallen aufgelöst hätten. Im Gegenteil, am zerstörten Kraftwerk hat jetzt eine heikle Operation begonnen, die Bergung von Brennstäben aus einem Kühlbecken. Wie weit das inzwischen vorangekommen ist, berichtet aus Tokio Martin Fritz.
Morgens um 9.50 Uhr senkte sich der Castor-Behälter aus 30 Meter Höhe in das Kühlbecken in den oberen Stockwerken des schwer beschädigten Reaktors 4. Rund 5 Stunden später wurde dann das erste Brennelement hochgezogen und in den Castor-Behälter abgelassen. Bis zum Feierabend um 19 Uhr Ortszeit wurden noch 3 weitere Brennelemente umgelagert. Am Ende der Woche soll der Castor-Behälter mit insgesamt 22 Brennelementen aus dem Kühlbecken gezogen und zu einem 50 Meter entfernten Abklingbecken in einer Lagerhalle transportiert werden. Was in jedem anderen Atomkraftwerk eine Routineoperation ist, birgt in Fukushima die Gefahr einer neuerlichen Umweltkatastrophe. Der Präsident von Betreiber TEPCO, Naomi Hirose, reagierte daher erleichtert.
Today we reached an important milestone.
Heute haben wir einen wichtigen Meilenstein in Fukushima Daiichi erreicht. Die Bergung von abgebranntem Brennstoff aus Reaktor 4 hat pünktlich begonnen und ist sicher fortgeschritten.
And progressed safely.
Schon in den Tagen zuvor hatte TEPCO die besorgte Öffentlichkeit in Japan und im Ausland ausführlich informiert. Die Transparenzoffensive geschieht aber weniger aus Einsicht, sondern mehr aus Angst um das eigene Überleben. Bei dieser gefährlichen Operation darf nichts schiefgehen, da sich seit der Pannenserie mit dem verstrahlten Wasser die Forderungen in Japan nach einer Zerschlagung des Stromriesen TEPCO mehren. Die befürchtete unkontrollierte Kettenreaktion wäre auch ein PR-Desaster. Japans Atomaufsicht schaut TEPCO daher genau auf die Finger und hatte eine Verschiebung der Bergung um 2 Wochen erzwungen. Doch TEPCO-Chef Hirose bleibt unbeirrt.
The system is rugged enough to withstand another major earthquake.
Das Bergungssystem ist robust genug für ein neues Erdbeben und sensibel genug, um bei einem Problem automatisch zu stoppen. Da alles unter Wasser stattfindet, gibt es keine Strahlengefahr für Arbeiter und Umgebung.
And the surrounding area from any danger of radiation.
Der Konzernchef verkauft die Bergung als Auftakt zur Stilllegung des AKW Fukushima. Doch davon kann keine Rede sein. In der Nähe der Kühlbecken in den anderen drei Reaktoren herrscht so starke Strahlung, dass Menschen sich dort nicht aufhalten können. Nach dem Abschluss dieser Operation bis Ende 2014 werden bis zum nächsten Stilllegungsschritt in Fukushima noch einige Jahre vergehen.
Eigentlich sollte noch in diesem Monat ein Partnerschaftsabkommen zwischen der Europäischen Union und der Ukraine geschlossen werden. Dieses Projekt aber klemmt. Einer der Hauptgründe dafür ist der Umgang der Regierung in Kiew mit dem Fall der inhaftierten Oppositionspolitikerin Julia Timoschenko. Der war heute auch ein Thema bei einem Treffen der EU-Außenminister in Brüssel. Von dort Sabine Hackländer.
Ohne Freilassung Timoschenkos kein Assoziierungsabkommen, lautet die klare Botschaft der EU-Außenminister von heute und wiederholt damit fast schon gebetsmühlenartig, was die EU-Staaten bereits seit Wochen von der Ukraine fordern. Allerdings werde die Zeit zu handeln langsam knapp, so der amtierende deutsche Außenminister Guido Westerwelle kurz nach dem Treffen mit seinen Amtskollegen.
Ich betone ausdrücklich auch die Dringlichkeit. Die Zeit rennt mit 7 Meilenstiefeln. Und wir müssen Acht darauf geben, dass die Gelegenheit nicht verpasst wird.
Diese Gelegenheit ist der EU-Gipfel zur östlichen Partnerschaft, der in 10 Tagen am 28. November im litauischen Vilnius stattfinden wird. Kommt bis dahin kein positives Signal aus Kiew, ist die Chance auf ein gemeinsames Abkommen wohl vertan. Das allerdings wäre schlecht für beide Seiten.
Das Angebot steht. Es ist ein gemeinsames Angebot der Europäischen Union. Und es ist ein Angebot, das im historischen Interesse nicht nur der Ukraine, sondern ausdrücklich auch Europas, der Europäischen Union insgesamt liegt.
Damit erhöhen die Außenminister den Druck, um die Ukraine in den nächsten Tagen doch noch zu einer Freilassung der ehemaligen ukrainischen Regierungschefin zu bewegen. Morgen könnte das Parlament in Kiew ein entsprechendes Gesetz dazu verabschieden.
NDR Info und WDR 5, Sie hören das Echo des Tages. Eine eidesstattliche Falschaussage durch einen Bischof der katholischen Kirche, das war kein geringer Vorwurf, den das Amtsgericht Hamburg gegen den Limburger Kirchenfürsten Thebarts van Elst erhob. Heute nun hat das Gericht das Strafverfahren vorläufig eingestellt gegen eine Geldauflage. Volker Frerichs berichtet.
Die Entscheidung des Hamburger Amtsgerichts ist kein Freispruch für den Limburger Bischof Franz-Peter Thebarts van Elst, aber auch keine Verurteilung. Und deshalb gilt Thebarts van Elst damit auch nicht als vorbestraft, wie eine Hamburger Gerichtssprecherin bestätigte. Eine solche Einstellung eines Verfahrens gegen eine Geldauflage sei absolut übliche Praxis, so die Sprecherin weiter. 20.000 Euro muss Thebarts van Elst nun zahlen, dann wird die Tat nicht weiter verfolgt. Die Hamburger Staatsanwaltschaft hatte ursprünglich einen Strafbefehl gegen den Limburger Bischof beantragt. Thebarts van Elst soll Anfang September vor dem Hamburger Landgericht gleich 2 falsche eidesstattliche Versicherungen abgegeben haben. Dabei ging es um eine Indienreise und die Frage, ob der Bischof erster Klasse geflogen war. Thebarts van Elst hatte dies im Gespräch mit einem Spiegelredakteur zurückgewiesen. In seiner Erklärung an Eidesstatt hatte der Bischof dann jedoch bestritten, dass es ein solches Gespräch gegeben habe. Diese Erklärung war nach dem Ergebnis der staatsanwaltschaftlichen Ermittlungen falsch, so das Amtsgericht in seiner schriftlichen Mitteilung. Dennoch kann Thebarts van Elst dafür nun nicht mehr belangt werden. Genau wie die Staatsanwaltschaft hat auch Thebarts van Elst selbst der Einstellung des Verfahrens bereits zugestimmt. Die Entscheidung ist nach Angaben der Gerichtssprecherin nicht anfechtbar. In einer ersten Reaktion begrüßte auch die Deutsche Bischofskonferenz die Einstellung des Verfahrens. Das sei ein guter Schritt zur Klärung der Lage, erklärte ein Sprecher in Bonn. Bischof Thebarts van Elst steht wegen seines angeblich verschwenderischen Verhaltens seit Monaten in der öffentlichen Kritik. So wird ihm unter anderem die Kostenexplosion beim Bau des Limburger Bischofssitzes vorgeworfen. Auf Anordnung von Papst Franziskus lässt Thebarts van Elst sein Amt derzeit ruhen und hält sich nach seiner Beurlaubung in der Benediktinerabtei Metten in Bayern auf. Ob und wann er auf seinen Bischofsstuhl in Limburg zurückkehrt, ist unklar.
Der DAX hat heute neue Höchstmarken erreicht und stieg über 9.200 Punkte. Rosige Aussichten also für die Wirtschaft. Von einer anderen Seite wird diese Frage in der Herbstumfrage des Instituts der deutschen Wirtschaft beleuchtet. Heute wurde sie veröffentlicht und Thorsten Huhn kennt die Ergebnisse.
Deutschlands Unternehmen erwarten im kommenden Jahr eine weitere Erholung. Der Aufschwung wird sich fortsetzen. Das ergab eine Umfrage des Instituts der deutschen Wirtschaft bei mehr als 3000 Firmen. Doch IW-Chef Michael Hüter warnt vor Euphorie.
Es bleibt ein Aufschwung des Ja-Aber.
Das IW rechnet mit einem Wachstum von 1,5% im nächsten Jahr. Es gebe aber keinen wirklich stabilen Aufwärtstrend, sagte Hüter. Die Exporte werden leicht steigen, auch die Lage am Arbeitsmarkt wird sich verbessern. Doch die Investitionen der Unternehmen bleiben hinter den Erwartungen zurück.
Was uns am meisten Sorge macht, ich hatte es angedeutet und das knüpft an unsere Konjunkturpressekonferenz, sind die Investitionen. Das interessiert uns immer am meisten, weil da ist die Mechanik in die Zukunft. Da wird entschieden, wie viel neue Produktion, wie viel neue Arbeitsplätze, wie viel zusätzliche Einkommensspielräume entstehen. Das Investitionsklima hat sich 2013 nicht wirklich verbessert.
Hüter sieht Verunsicherung in der Wirtschaft angesichts der Koalitionsverhandlungen. Deshalb hielten sich die Unternehmen zurück.
Die Unternehmen hören Dinge, die erstmal verunsichern. Der Arbeitsmarkt wird inflexibler. Die Fachkräfteversorgung wird nicht besser. Die Abgabenbelastung nimmt nicht ab. Die Potenziale werden nicht genutzt.
All diese Überlegungen zeigten, dass man sich nicht um Dynamik und Arbeitsplätze sorge, sondern nur das in den letzten Jahren Erreichte günstig verteilen wolle, meint der Chef des wirtschaftsnahen Instituts. Das IW lehnt Steuererhöhungen und auch den einheitlichen Mindestlohn von 8,50 Euro nachdrücklich ab.
Bei 8,50 Euro haben Sie erkennbar eine Eingriffstiefe, die mit Beschäftigungskonsequenzen verbunden sein wird. Sie betreffen über 31% der Beschäftigten in neuen Bundesländern. Sie betreffen 49,4% der Erwerbstätigen im Alter von 16 bis 25 Jahren. Und sie negieren 41 vorhandene Tarifverträge.
Die Interessen der Arbeitgeber, in dessen Auftrag das IW arbeitet, werden von heute an von einem neuen Mann an der Spitze vertreten. Ingo Kramer, Chef eines mittelständischen Betriebes im Bremerhaven, wurde zum neuen Präsidenten der Bundesvereinigung der Arbeitgeberverbände BDA gewählt. Der 60-jährige Kramer, schon seit 2003 im BDA-Präsidium, löst Dieter Hund ab, der 17 Jahre an der Spitze des Verbandes stand. Kramer gilt als Manager mit Bodenhaftung, der in seiner Freizeit ehrenamtlich für die Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger tätig ist und gelegentlich auch auf einem Seenotkreuzer Dienst tut.
Von größeren Ölunfällen hört man in der Regel aus ziemlich entfernten Regionen, etwa wenn bei Bohrungen auf See etwas schief geht. Jetzt aber gibt es einen Ölunfall in Norddeutschland im Landkreis Wittmund in Ostfriesland. Aus einem unterirdischen Speicher ist dort in größeren Mengen Öl ausgelaufen und hat die umliegenden Gewässer verschmutzt. Aus dem Studio Oldenburg berichtet Frank Jacobs.
Es war mehr oder weniger Zufall, dass das Ölleck beim Kavernenbetreiber IVG entdeckt wurde, sagt Christoph Öhrlich von der IVG.
Das ist korrekt. Wir sind informiert worden über einen Radfahrer, also jemand, der privat sich in dem Bereich bewegt hat, dem das Öl auf dem Gewässer im direkten Umfeld dieses Verteilers 10 aufgefallen ist.
Dann wurden alle Hebel in Bewegung gesetzt. Mehr als 260 Einsatzkräfte der Feuerwehr und vom THW waren im Einsatz. Das Leck ist abgedichtet. Grund war ein Ventil, das nicht richtig verschlossen war, sagt Manfred Wohlers von der IVG.
Diese Armatur, obwohl sehr schwergängig, war geringfügig geöffnet. Und bei dem Abstellen dieses Ölaustritts und die Kollegen, die das gestern Mittag bereits getan hatten, haben festgestellt, dass diese Armatur ungefähr zu 10% geöffnet war.
Wer dieses Ventil offen gelassen haben könnte, weiß keiner.
Per heute haben wir noch keine Idee, wie das passiert sein kann.
40.000 Liter Öl sind ausgetreten. Laut IVG sei nur ein kleiner Teil in die Gewässer geraten. Dennoch, mehr als 6 Kilometer des Friedeburger Tiefs sind verseucht. Gut 100 Einsatzkräfte pumpen Öl ab und legen Ölsperren aus. Damit soll verhindert werden, dass das Öl in die Nordsee und das Trinkwasserschutzgebiet Horsten fließt. Ob das Trinkwasser mittlerweile schon verseucht ist, darüber gibt es keine Erkenntnis. Die Bürgerinitiative Horsten-Ezel-Marx sieht ihre Befürchtungen bestätigt, sagt Vorsitzender Franz Kreuzburg.
Aus meiner Sicht ist es kein kleiner Ölunfall, sondern anhand der Einsatzkräfte, die gestern im Einsatz waren, das ist übrigens 1000 Meter von mir entfernt hier, 280 Leute waren dem Vernehmen nach im Einsatz, ist es kein Unfall, sondern eine Umweltkatastrophe.
Bis wann die Ölverschmutzung wieder behoben ist, ist derzeit noch ungewiss. Es wird sicherlich noch Tage, wenn nicht gar Wochen dauern.
Aus Ostfriesland war das Frank Jacobs. So viel für heute im Echo des Tages auf NDR Info und WDR 5. Einen schönen Abend noch. Am Mikrofon war Wolfgang Müller.
NDR Info.
Wissen, was die Welt bewegt.